Wir haben heute wieder eine sehr kurze Stelle, sozusagen nur ein paar Worte. Aber wie wir in der Vergangenheit gesagt haben, das ist wie eine Gliederung. Denk nicht, wenn wir diese drei Worte heute betrachten, eben dein Wille geschehe, denk nicht, okay, nur das soll ich beten, sondern das ist ein Thema, das ist ein Bereich. Wir dürfen uns damit auseinandersetzen und die Frage stellen, was sage ich damit aus oder was meine ich oder was meinte der Herr, wenn er, als er damals sagte, so sollst du beten. Das soll in deinem Herzen sein, wenn du vor Gottes Thron im Gebet eigentlich hinzukommst. Es ist ein wirklich, wie wir immer wieder in der Schrift sehen, man merkt, dass dieses Buch inspiriert ist, dass es nur von Gott geschrieben werden konnte, weil jeder einzelne Satz in diesem Wort ist so dicht, voll mit Bedeutung und mit Auswirkung für uns persönlich. So heute wollen wir das ein bisschen wieder miteinander betrachten und zerlegen und die Frage stellen, kann ich das wirklich vom tiefsten Herzen beten? Wenn ich das bete, meine ich das? Und möge der Herr in mir wirken, dass das wirklich bei mir auch tatsächlich die Realität entspricht. Damit ist Gottes Segen und seine große Freude verbunden, so zu beten, wie der Herr uns sagt, bitte betet so. Lass uns unser Gebet noch einmal lesen, was der Herr uns gegeben hat. Ich werde es vorlesen, bitte mitlesen, wenn ihr das in der Bibel habt. Matthäus Kapitel 6 und eben ab Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 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 Christian, ich glaube, vielleicht dieser Rednerpult ein bisschen nach unten. Ich merke ein bisschen eine Rückkopplung da. So, vielen Dank. Wir haben bis jetzt in dieser Stelle einiges betrachtet. Natürlich, heute werden wir nicht alles wiederholen, aber kurz gesagt, unser Einstieg, sehr wichtig, mit wem reden wir? Das ist unser Vater, der im Himmel ist. Wir dürfen Vater zu Gott sagen, wenn wir seine Kinder geworden sind. Man wird zum Kind Gottes nicht einfach, weil man geboren wurde. Nicht alle Menschen auf Erden sind Gottes Kinder, sondern diejenigen, die adoptiert worden sind, die Sohnschaft bekommen haben durch Glauben an Jesus Christus. Das ist etwas, das eine punktuelle, eine in Zeit punktuell geschehene Situation ist oder Entwicklung ist. Man kommt zu einem Krisenpunkt, man erkennt, Jesus ist der Herr und man sagt Ja zu Jesus. Manchmal schaut man zurück und sagt, ich weiß aber nicht ganz genau, in welcher Sekunde das passiert ist. Aber du wirst schon wissen, ob das passiert ist in deinem Herzen, weil das wird sich so zeigen, du betrachtest ihn als dein Herr. Du willst ihm nachfolgen, du willst für ihn leben. Du hast ein neues Herz, du willst nicht mehr deinen eigenen Weg gehen. Du hast eben den Zuspruch des Geistes in deinem Herzen. Der Geist bezeugt mit deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Viele von uns können sehr wohl zurückschauen auf eine gewisse Zeit, weil wir einen großen Kampf in uns hatten. Wie kann ich wissen, dass ich ein Kind Gottes bin? Wir waren mit unseren Sünden richtig beschäftigt. Und wir wussten, wenn ich in meinen Sünden sterbe, dann stehe ich vor Gott als ein verdammter Sünder. Wie kann ich sicher sein, dass der Herr Jesus auch mir die Sünden vergeben hat? Ich weiß alles in meinem Kopf. Die Information fehlt mir nicht. Aber ich weiß, Information rettet nicht. Die Dämonen, Satan weiß alles schon, aber der ist verloren. Viele Menschen, die öffentlich und deutlich sagen, ich lehne Jesus ab, ich glaube nicht an Jesus, können aber wunderbar erklären, was das Evangelium an sich ist. Sie können das vielleicht sogar besser erklären als jemand, der daran glaubt, weil sie halt sich mit dem Information auseinandergesetzt haben. Und es ist spannend, in 2. Korintherbrief, wenn wir dazu kommen, später, der Paulus, als er sagt, was er tut, er spricht nicht das Wissen der Menschen an, er spricht sehr wohl ihr Gewissen an. Wann und wie wurde dein Gewissen angesprochen? Und wurdest du von der Sünde überführt und bist dorthin in deinem Herz gekommen, dass du bereit warst, vor Jesus zu kapitulieren und Jesus um Vergebung zu bitten? Dein Gewissen hat dir gezeigt, durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, deine Sünden hat der Herr dich überführt davon. Das ist jetzt mein Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Der Herr hat dich überführt und du bist zu dem Punkt gekommen, Herr, vergib mir meine Sünden, rette mich, sei mein Herr, ich brauche deine Vergebung. Nur so können wir dann auch sagen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass wir Kinder Gottes sind. So werden wir in Christus adoptiert. Wie wir öfters gesagt haben, 1. Johannes 1,9 sagt, so viele, die ihn angenommen haben, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Die, die an seinem Namen glaubten. Das sind Rechte, die Gott uns gibt. So wie ein Richter im Himmel sagt, begnadigt, zack, vergeben, zack. Warum? Wegen Jesus. Und weil du einfach und ich, weil wir einfach in Demut zugegeben haben, ich bin verloren, ich brauche das. So können wir sagen, dass er unser Vater ist und er ist unser Vater, der im Himmel ist. Er ist nicht einfach irgendein Vater, er ist Gott. Er sitzt im Himmel, er ist allmächtiger und wirklich boah, also heiliger, herrlicher Schöpfer Gott und er sucht eine Beziehung mit uns. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Er sagt, aber ich habe einen besseren Weg. Hier, schau mich an, erkenne mich, nimm meine Gnade an. So müssen wir im Gebet einsteigen. Wenn wir das nicht wissen, wenn wir nicht sicher sind, ist Gott mein Vater? Bin ich ein Kind Gottes? Dann alles, was danach kommt, ist eigentlich für uns nicht relevant, ist nicht wichtig. Weil Gott hört nicht die Gebete oder er hört nicht die Gebete eines Rebellen. Vielmehr, Gott wird im Leben eines Rebellen eingreifen und versuchen, diese Rebellen zu sich zu ziehen, damit er zum Glauben kommt oder sie zum Glauben kommt, dass sie bereit ist, sich also zu kapitulieren und ihn anzunehmen. Das ist das Beste, was er tun kann. Viele Menschen, die beten, meinen, Gott schuldet sie irgendetwas. Gott schuldet uns gar nichts. Das Einzige, was wir vor Gott verdient haben, ist was? Das haben wir so oft gesagt. Was ist es, wenn der Herr uns gibt, was wir tatsächlich verdient haben, was gibt er uns? Was würde er uns geben? Das Gericht, die Hölle. Das ist, was wir wirklich verdienen. Willst du wirklich von Gott bekommen, was dir zusteht? Nein, bitte nicht. Was möchten wir? Was will der Herr uns geben? Nicht das, was uns zusteht. Er will uns Gnade und Barmherzigkeit geben. Das ist, wer unser Gott ist. Das ist, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Man kann nicht genug betonen, dieser Anfang vom Gebet. Ist er unser Vater? Wenn er unser Vater ist, wenn wir verstanden haben, dass er im Himmel ist, dann folgen darauf natürlich diese nach oben ausgerichtete Bitten an dem Herrn. Diese Bitten sind nicht auf uns selbst fokussiert. Diese Bitten sind auf Gott fokussiert. Geheiligt werde dein Name. Herr, mein Ziel und mein Wunsch ist, dass die ganze Welt versteht, was für ein großartiger Gott du bist. So viele Menschen in dieser Welt klagen Gott an und sagen, er ist schlimm, er ist böse, er ist so streng, er ist so ein böser Richter und er lässt nicht zu, dass ich tun will, darf, was ich tun will und so weiter. Und sie verstehen nicht, wer Gott ist oder sie lehnen sogar ab, wer Gott ist. Wenn man verstehen würde, wenn man erkennen würde, wie gnädig und gut und gerecht und heilig Gott ist und verstehen würde, wie wir das nicht sind, dann würde man ganz andere Einstellung haben zu Gott. Und das ist grundsätzlich ein Grundproblem dieser Welt. Sie kennen Gott einfach nicht. Sie kennen auch nicht die Tatsache, dass Gott einen Plan hat, das in Erfüllung gehen wird. Nichts wird diesen Plan aufhalten. Es gibt sein Reich. Er ist und sitzt auf seinem Thron seit der Schöpfung. Herr, er ist Gott. Er ist und bleibt Gott und er herrscht über alles. Aber auf dieser Erde hat er einen Plan, wie er durch einen Mittler verbunden mit Menschen gemeinsam sein Reich aufbauen wird. Ein irdisches, wirklich Reich der Gerechtigkeit. Und wir haben das versucht, letzte Woche eine Einführung in diesem Thema zu haben, damit wir verstehen, dass das Reich Gottes kommt. Und wenn Jesus Christus eines Tages zurückkommt und sein Reich einführt, die gläubig sind und mit ihm zurückkommen, werden mit ihm regieren. Und es wird eine ganz neue weltweite Situation geben, wo nicht nur der König gerecht und heilig und sündlos ist, der Herr Jesus, sondern alle, die mit ihm regieren, seine Kinder sind, die auferweckt sind, die verherrlicht worden sind, die von der Sünde befreit worden sind. Und du wirst sozusagen in allen Ländern und Orten der Welt eine gottehrende, eine tatsächlich neugeborene, sündlose Regierung haben. Und stell dir vor, die ganzen Bezirksämter in Wien sind von gläubigen, perfekten, auferstandenen Geschwister besetzt. Und du tust jetzt, was manche auch tun, wenn man dann denkt, reich's ein, ich brauche einen Behindertenpass. Und die behandeln dich wirklich wie ein richtiger Person und wollen auf dich schauen und wollen dir die helfen und denken nicht nur so, bah, schon wieder. Natürlich, es wird nicht unbedingt genauso aufgestellt sein. Aber stell dir das einfach so vor, wie das in einer Welt sein wird, wo alle, die Verantwortung tragen, tatsächlich Kinder Gottes sind und verherrlicht sind. Du und ich, wir hören das, wir denken, boah, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen steht es auch in der Schrift, dass wir uns schwer vorstellen können, wie gut und wie schön die Sachen sind, die Gott für uns vorhat. Tatsache ist, Jesus sagt, bete dafür. Die Welt sagt, das, was du heute erlebst, ist, wie es immer sein wird. Und wir müssen selbst dafür sorgen, dass irgendwie eine Besserung in diese Welt hineinkommt. Gott sagt, nein, das Problem hier sind die Herzen der Menschen und ich habe eine Lösung dafür. Es gibt noch Zeit, die ich zugelassen habe, damit Menschen zum Glauben kommen können. Aber dann komme ich mit meinem Gericht und dann setze ich mein Reich auf. Und es wird nicht immer so sein. Stehst du hinter mir oder stehst du auf deinen eigenen Plan? Willst du deinen eigenen Weg gehen? Bist du bereit, Erlösung zu erleben oder bist du bereit, willst du selbst König deines Lebens sein, selbst dein eigener Gott sein. Geh den Weg nicht. Dein Reich komme, ist diese Bitte, Herr, erfülle deinen Plan. Jesus, komm bald. Herr, bitte, wirk in dieser Welt. Und der nächste ist, dein Wille geschehe. Das ist unser Thema für heute. Wie wir später dann betrachten, nächste Woche wird es einen Gastredner geben. Ich werde euch später davon erzählen, aber wir machen dann eine Woche Pause und danach geht es dann weiter mit Gib uns unser täglichen Brot. Und erst jetzt dreht sich's um unser irdisches Leben. Dann kommt Vergib uns unsere Schuld. Und das ist spannend, oder? Ja, wir brauchen Brot, um zu leben, aber danach kommt nicht und gib mir ein großes Haus und ein tolles Auto. Na, was kommt danach ist eben, okay, ich habe immer noch mit Schuld zu tun, ich habe immer noch mit Sünde zu tun, ich brauche immer noch Vergebung. Das ist das größte Anliegen in meinem Leben, dass ich dir zu Ehre lebe, dass meine Schuld mir vergeben wird. Und ich bin auch bereit, andere Menschen Vergebung zu spenden. Ich lebe sozusagen vor dem Kreuz. Ich verstehe, was das Kreuz bedeutet. Und ich will das in meinem Leben verwirklichen. Und dann führe uns nicht in Versuchung. Errette uns von dem Bösen. Herr, hilf mir, in diesem Leben dir zu Ehre zu leben. Und nicht Lügen zu glauben. Keine Lügen zu glauben. Nicht eben nachzugeben in diese viele Versuchungen, die es in dieser Welt gibt. So, das kommt noch. Aber du merkst, in jeder einzelnen Aussage dieses Gebets haben wir so ein wichtiges Thema. So extrem wichtig. So, heute dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Ein Thema, das für uns eigentlich gar nicht so neu ist. Wir reden immer wieder davon, dass wir vor dem Herrn eben uns beugen sollen, dass wir ihn nachfolgen sollen, dass wir ihn gehorchen sollen. Der Herr Jesus sagt eben, dein Wille geschehe. Und die Realität ist, Sünde löst einen Willenskampf in Menschen aus. Das ist einfach so. Du kannst das, wenn du willst, verleugnen, aber höchstens, sobald du Kinder hast, kannst du nicht mehr verleugnen, dass es einen Willenskampf gibt in dieser Welt. Wenn ich jetzt an meine Kinder zurückdenke, auch an meine eigene Kindheit, Man merkt ziemlich früh, dass die Kinder einen Willen haben und sie wollen das tun und das haben, was sie selbst möchten. Am Anfang natürlich ganz frisch neugeboren. Wir haben auch heute ein ganz kleines Baby da und du denkst, das ist so süß und das ist auch süß. Das ist echt schön. Und das Kind weint. Und warum weint das Kind? Es hat Hunger oder es braucht eine neue Windel. Und das ist natürlich absolut in Ordnung. Das ist, was, wie sonst soll das Baby jetzt zeigen, dass es was braucht? Aber wenn du schon mehrere Kinder hast, du merkst, es kommt irgendwann mal eine Zeit, wo das Kind, du hörst, okay, es braucht kein Windel, es hat schon gerade gegessen. Eigentlich ist alles, wie es ist, aber es will irgendetwas. Und man versucht, das zu tun. Man will natürlich das Kind helfen, so viel wie möglich. Und suchen, was braucht mein Kind? Und dann manchmal irgendwann, ich weiß nicht, bei jedem Kind ist vielleicht ein bisschen anders, aber irgendwann kommen wir zu dem Punkt, naja, eigentlich ist das Kind einfach richtig sauer auf mich. Es will, dass ich es halte oder es will, was ist es genau? Und dann, wenn die dann anfangen können zu reden oder herumgehen, was tut dann das Kind ziemlich bald? Komm her. Nein. Iss jetzt deine Karotten auf. Ich will nicht. Bin ich der Einzige, der so ist? Ihr kennt die Geschichte, oder? Von meinem Leben, oder? Mit Karotten. Also, da war ich 6 oder 7. Ich wollte meine Karotten nicht essen. Mama und Papa sagten, du musst das essen. Die waren ganz gut. Die wussten, brauchen nicht nur das, was mir gefällt, sondern auch die Vitaminen. So, ich habe es dann in meinen Mund reingegeben, habe es gekaut, habe meine Wange das dann reingestopft. Dann sind wir spazieren gegangen. Ich kam nach Hause. Meine Eltern haben gemerkt, der hat seine Karotten doch im Mund, aber nicht geschluckt. Habe ich jetzt gehorcht? Nein, habe ich nicht, okay? Was tun Kinder sehr oft? Sie sagen einfach nein. Okay, jetzt was tun wir Eltern? Je nachdem, was das gerade ist. Aber gehen wir davon aus, es dreht sich um was ganz Normales, wie ess deine Karotten. Also wir haben unsere Kinder immer gesagt, es gibt immer eine Nein-Danke-Portion. Weil manchmal, wenn Kinder etwas nicht vertragen, dann ist es aus einem guten Grund. Und wir wollen sie nicht jetzt erzwingen, jetzt eine Riesenportion irgendwas zu kriegen und dann später ist denen schlecht. Aber wir dachten, es ist wichtig, dass sie auch lernen, gewisse Dinge zu essen, die sie nicht unbedingt mögen. So, es gibt eine Nein-Danke-Portion. Kannst du 2 oder 3 Löffel essen davon? Nein. Ja? Hier ist eben der Punkt. Wer wird jetzt gewinnen? Wer wird jetzt als Sieger hervorgehen aus diesem Kampf? Kind oder Eltern? Ist das ein Willenskampf gerade? Ja, ein Willenskampf. Und natürlich, wir Eltern müssen aufpassen. Ich möchte nicht sagen, dass es immer einfach ist, zu wissen, wie man damit umgeht. Aber eines ist deutlich klar. Eltern haben die Verantwortung, klare Grenzen zu setzen, ganz klare Grenzen zu setzen und diese Grenzen auch vernünftig einzuhalten. Wenn wir als Eltern das nicht tun, was bringen wir unsere Kinder bei? Wer ist die Autorität? Mama und Papa oder das Kind? Wenn die Eltern keine Grenzen setzen und die nicht einhalten, wer hat dann eigentlich am Ende das Sagen? Das Kind. So, ist das gesund? Wenn ein Kind aufwächst und glaubt, ich bin der letzte Instanz, ich bin der König meines Lebens, alles, was ich will, bekomme ich und meine Eltern dienen mir, ist das gut für das Kind? Ist das gut für die Gesellschaft? Sehen wir hier, dieser Willenskampf ist auch ein Kampf um das Thema Autorität. Haben wir in unserer Gesellschaft ein Autoritätsproblem? Haben wir das? Wie ist es in den Schulen, für die jetzt in den Schulen sind? Ist da respektloser Umgang mit den Lehrern und eine Bereitschaft und ein Wunsch, wirklich voranzukommen? Grundsätzlich? Ist das vorhanden? Werden die Lehrer gut behandelt in den Schulen heutzutage? Allgemein betrachtet? Eigentlich nicht, oder? Die Frechen sind die Coolen. Ist das in Ordnung? Die Welt sagt, ja, wir sollen unsere Kinder einfach entfalten lassen. Sie sollen sich entfalten. Wohin sollen sie sich entfalten? Der Herr sagt, Es ist die Verantwortung der Eltern, die Kinder zu erziehen. Was tut Gott in unserem Leben? Er erzieht uns. Er führt und leitet und lenkt uns. Und dann hier ist die Frage, wenn der Herr in unserem Leben sagt, bitte iss deine Karotten. Und du sagst, ja, aber ich mag keine Karotten, Gott. Oder der Herr sagt, bitte iss keine Schokolade mehr heute. Du hast genug gehabt. Und sagt, ja, aber ich mag meine Schokolade. Ich mag das blöd, oder? Versteht, was ich meine? Aber ihr versteht, wenn der Herr in unserem Leben eingreift und sagt, es gibt was Besseres für dich, es dreht sich nicht unbedingt um Sünde, obwohl das natürlich, darum dreht es schon, aber nicht nur. Manchmal sagt er, du brauchst ein bisschen Disziplin, du brauchst ein bisschen Selbstbeherrschung, du brauchst, was du tust, ist ein Anstoß für andere Leute, du brauchst das nicht, tu das nicht, für wen lebst du? Eigentlich, was Kinder lernen sollen von ihren Eltern, nicht nur auf sich zu schauen, sondern auf anderen, oder? Und der Herr tut das in unserem Leben auch. Wie reagieren wir darauf? Weil das Gebet sagt eben, dieser Willenskampf soll schon entschieden sein. Es soll keinen Kampf geben in uns, wenn wir Gott als Vater haben. Wir wissen, was für ein treuer, guter Gott und Vater er ist. Und wenn er uns in seinem Wort anspricht und uns etwas zeigt und wir sagen, nein, was tut das? Das sind wir jetzt gute, treue Kinder, die ihm folgen, oder sind wir Rebellen? Und es ist möglich, dass man zum Glauben kommt, aber immer noch diese Rebellenhaltung pflegt. Niemand sagt mir was. Ich tue nur das, was ich selbst mache. Tu nur das, was ich selbst herausfinde. Niemand kann mir was sagen. So siehst du die Sache, aber ich sehe es anders. Versteht ihr, was ich meine? Diese Rebellenhaltung ist etwas, wovor wir alle uns wirklich eben schützen sollen. Vorsichtig sein sollen. So, Eltern können verwöhnend sein und nachgiebig, aber es geht auch die andere Richtung. Eltern können vernachlässigend sein oder eine gewisse Härte auszeigen, also aufweisen. Und das ist dann natürlich auch für die Kinder schwer. Dann tun sie sich schwer, Autorität korrekt zu verstehen. Was du beim Herrn findest, ist jemanden, der klare Grenzen zeigt und dann barmherzig ist wie ein Vater, geduldig ist, der weiß, dass wir Staub sind. Er schlägt nicht gleich zu, wenn wir Dummheiten tun. Er ist sehr geduldig, sehr langmütig und sehr gnädig. Aber seine Gnade hat dann auch natürlich eine Grenze selbst. Manchmal wollen wir unseren Weg gehen und meinen, Gott wird immer geduldig bleiben. Aber nein, Sünde hat immer wieder, kommt es dazu, dass sie eben Konsequenzen kommen. Wir haben ein Autoritätsproblem in unserer Gesellschaft heute, weil auch heute leider viele, die in der Autorität stehen, ob es Eltern sind oder auch andere Menschen, selbst wir haben von Lehrern gesprochen. Wisst ihr, wie viele Lehrer auch nicht wirklich Respekt verdient haben, die nicht auch wirklich konsequent und gewissenhaft ihre Arbeit angehen, die Kinder anschreien, die keine vernünftigen Vorlesungen halten, die auch nur auf sich schauen. Das natürlich macht es nicht leichter für einen Schüler, für einen Student, Respekt vor einem Lehrer oder Lehrerin zu haben. Arbeitsgeber, Behörden, sogar religiöser Leiter, die Wasser predigen und Wein trinken. Menschen, die behaupten, für einen erhobenen oder einen höheren moralischen Standard eben da zu sein, und sie halten das selbst gar nicht ein. Und sie missbrauchen ihre Macht und Autorität und machen sich unglaubwürdig. Und leider die Auswirkung da ist, da wir diesen Willenskampf haben und dann haben wir schlechte Vorbilder, was dann da heraus entstehen kann, ist, wir sagen, ja, dann will ich mich niemandem unterordnen. Und wir haben natürlich hier in Europa die Vergangenheit, wo eben in der NS-Zeiten eine Gehorsam verlangt wurde, die gar nicht mal nachfragen durfte, ist das gerecht, was jetzt von mir verlangt wird oder nicht. Und denk nicht, dass das nur in der NS-Zeit gewesen ist. Das ist etwas, das quer durch die Geschichte der Menschheit immer wieder passiert, wo Autorität missbraucht wird. Und wenn man das anschaut und sagt, deswegen will ich und kann ich mich nie wieder irgendjemanden unterordnen, was man damit tut, ist, man schmeißt das Baby mit dem Badewasser raus. Okay? Kennt ihr diesen Ausdruck auf Englisch? Don't throw the baby with the bathwater out. Also dein Baby hast du gerade schön gebadet, da in diesem kleinen Pfanne, oder nicht Pfanne, aber was ist das so? Ja, so dieses Ding, so Wanne, ja, genau, deswegen, nicht Pfanne, Wanne. Also ganz tiefe Wanne, das ist ganz, ganz schön, das ist immer, das haben wir sehr genossen. Unsere Kinder sind jetzt so groß, weil sie so klein waren, man konnte sie dann baden und sie lächeln, weißt du, und dann sagst du, okay, das Wasser ist schmutzig, das Baby ist sauber, muss das Wasser entsorgen und alles zusammen einfach aus dem Fenster raus. Mit Baby. Das ist schlecht, okay? Muss das Baby rausnehmen und dann das Wasser eigentlich entsorgen. Das wäre in Ordnung. Wenn wir merken, dass diese Welt sündig ist und dann schmeißen wir alle Autorität über Bord und sagen, da es Missbrauch gibt, da es schlechte Vorbilder gibt, da es eben viel gibt, das sündig ist, dann ist alle Autorität schlecht. Was haben wir dann? Dann haben wir eigentlich Anarchie. Und dann sind wir zurück zu das, was wir in der Bibel finden, in dem Buch Richter. Jeder tut das, was er für sich selbst in seinen eigenen Augen für gerecht hält. Jeder ist sein eigener König. Jeder ist seine eigene Autorität. Stell dir vor, wir würden solche Autobahnregeln haben in Österreich. Fahr so schnell du willst, tu was du möchtest, musst nie anhalten, es sei denn, du möchtest das unbedingt. Oder grundsätzlich Verkehrsregeln. Wir hätten ein Chaos, dann hätten wir afrikanische Verhältnisse. Und wie die Afrikaner das überleben, weiß ich nicht, aber es wäre ein Chaos. So, der Punkt hier, was ich womit ich anfangen möchte, ist, lasst uns alle einfach ehrlich sein und zugeben, wir haben in unserem Herzen diesen Willenskampf. Wir haben ein Autoritätsproblem. Und wenn ich sage wir, ich beziehe mich auch selbst da mit ein. Warum? Das steckt in unser Fleisch. Das ist, was Sünde in uns auslöst. Soll ich Gott folgen oder gehe ich meinen Weg? Entscheide ich mich für meinen Schöpfer oder für die Schöpfung? Sind die Standards Gottes die richtigen oder meine eigene Standards, meine eigene eben Gerechtigkeit? Das ist dieser Kampf. Lass uns das zugeben. Und der Herr Jesus sagt, wenn du betest, stell dich so ein, dass du als erstes verstanden hast, wer Gott ist. Stell dich ein, sei bereit, Gesinnung, Gottes Name soll geheiligt werden, sein Königreich soll kommen und dein höchstes Wunsch, dein größtes Wunsch, was du möchtest, ist tatsächlich, dass der Wille Gottes im Mittelpunkt deines Lebens steht. Herr, nicht was ich will soll passieren, sondern was du willst. Bitte leite und lenke du meine Schritte. Nimm alles weg, was du wegnehmen willst. Gib mir alles, was du mir geben willst. Stärke mich, so dass ich deinen Willen tun kann. Ich will voll und ganz für dich leben. Dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht meinen Willen. Ich weiß gar nicht, was gut ist, aber du schon. Du bist Gott. Du bist mein Schöpfer. Du hast das bewiesen am Kreuz. So, wir sollen tatsächlich dafür beten. Wir sollen dafür beten, dass Gottes Wille geschehe. Und das fängt in unserem persönlichen Leben an. Und dieser Wunsch breitet sich aus auf die ganze Welt. So, wenn wir das beten, erstens, was bedeutet das Wort Wille? Das Wort Wille ist tatsächlich ein ganz einfaches Wort, das man sehr, sehr oft im Neuen Testament findet. Und es bedeutet tatsächlich, dass jemanden will, ein objektives Wollen, was man sich wünscht, was passieren soll, was man möchte, was man tatsächlich will. Ist das für uns eine neue Offenbarung, dass Gott gewisse Dinge will, möchte, dass das sein Wunsch ist, dass das seine Absicht ist für seine Schöpfung? Ist das für uns neu? Sollte nicht neu sein. Er hat uns nicht einfach ohne Grund geschaffen. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir einfach diesen Chaos daraus machen. Er hat ganz klare Ziele und sein Plan wird alle seine Ziele eines Tages in Erfüllung bringen. Seine Ziele werden nicht verloren gehen. Er hat einen Willen. Er hat etwas, das er möchte. Dass Gott eine Absicht mit seiner Schöpfung hat, ist von Anfang an klar und deutlich gewesen. Was war seine Absicht für Adam und Eva im Garten? Wir haben das letzte Woche betrachtet. Sie sollten über eben die Tiere, über den Garten, sie sollen über alles herrschen. Sie sollten eben als Diener Gottes die Welt leiten und lenken sozusagen. Manager sein. Magst du Manager werden? Ich möchte Arbeitgeber sein, ich möchte Manager sein, ich möchte eben... Weißt du, Gott hat den Plan gehabt. Was hat aber Adam gemacht damals? Satan kam in dem Bild hinein und er hat Eva betrogen. Eva glaubte die Lügen von Satan, Adam nicht. Eva gibt eben Adam diese Frucht, diese Obst, sagt, iss davon, das ist gut. Sozusagen, und ich bin nicht tot. Und Adam entschied sich für Gott oder für die Schöpfung? Er entschied sich für die Schöpfung. Meine Frau, okay, ich werde meine Frau nehmen und Gott ablehnen. Und in diesem Moment kam Sünde in der Welt. Das war eine Entscheidung. Das entstand aus einem Willen. Das war mit Absicht etwas, das getan wurde. Er wurde nicht betrogen. Er hat eine klare Entscheidung gegen Gott und für seine Frau getroffen. Wie wir schon öfters gesagt haben, dieser Wille ist etwas, womit Gott uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Wir haben einen Willen. Wir haben die Fähigkeit, auch logisch und klar überlegt zu denken. Wir sind kreativ. Wir sind nicht wie Affen. Du kannst so viele Affen du willst in einem Zimmer reingeben, mit wie viele Schreibmaschinen wie du willst, mit so viel Papier. Und du kannst Millionen Jahre lang diese Affen tippen lassen und daraus wird kein Wörterbuch entstehen. Es wird nicht passieren. Sie können das nicht. Egal wie viel Zeit du drauf gibst. Die sind keine Menschen. Sie können nicht so erfinderisch sein, so deutlich sein, so klar denken. So, du merkst, da gleich am Anfang, Gottes Wille war deutlich. Gott hat alles offenbart und Adam hat sich dagegen entschieden. Und das siehst du quer durch die Schrift. Gott hat einen Willen für seine Kinder. Der Einzige, wir kommen später dazu, aber der Einzige, der den Willen des Vaters zu Vollkommenheit, mit hundertprozentiger Korrektheit erfüllt hat, war wer? War unser Herr Jesus. Und er ist unser Vorbild, er ist unsere einzige Hoffnung. Gott hat einen Willen. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Ebenbild. Und er gab uns diese Aufgabe. Und der Mensch hat seinen Willen gegen Gott verwendet, gegen ihn verwendet, statt für ihn verwendet. So, du merkst, Gott hat sehr wohl einen Willen. Ups. Gott hat einen Willen und der Computer hat seinen eigenen Willen. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der streikt jetzt. Der will seinen eigenen Willen tun. Ich muss, glaube ich, jetzt wieder stoppen und schauen, ob wir das wieder starten können. Okay. Ja. Okay, Gott hat einen Willen, Gott hat einen Plan und Zweck für uns. Und das bringt uns dann zu der nächsten Frage, das gar nicht so kompliziert ist, aber... Zwar, was meint der Herr Jesus, wenn er sagt, dein Wille geschehe? Und dieses Wort geschehen ist auch extrem wichtig, weil er gibt natürlich verschiedene Worte, die der Herr hätte verwenden können. Er könnte einfach ein Wort verwenden, das heißt, es soll passieren. Aber es ist wirklich ein Wort, das mehr bedeutet. Es ist ein Wort, das sogar in gewisse Zusammenhänge mit einer Geburt in Verbindung gebracht wird. Etwas, das zustande gebracht wird. Das Baby ist zwar im Bauch und jetzt wird es geboren, jetzt ist es da. Es war schon früher im Bauch, aber es wurde noch nicht geboren. Und du merkst, der Wille Gottes ist schon seit Anfang an da, aber es wird nicht ausgeführt. Es wird nicht honoriert, es wird nicht gemacht. Und Jesus sagt, bete dafür, dass der Wille Gottes, der sowieso klar und deutlich ist, tatsächlich in der Tat umgesetzt wird. Galater 4, Vers 4 verwendet dieses Wort, wo es um Jesus geht, und es sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist das gleiche griechische Wort, wie hier steht, geschehe. Geboren von einer Frau. Und du merkst aber auch, das Wort bedeutet etwas, das ins Dasein gerufen wird, verwendet wird. Wenn etwas produziert wird, kreiert wird oder vollbracht wird, erledigt wird. In Lukas 14, Vers 22, der Herr Jesus gibt eben ein Gleichnis. Und der Knecht spricht, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Der soll hinausgehen und Gäste für dieses Hochzeitsmahl einladen. Der geht hinaus und sagt, ich habe alle diese armen Leute eingeladen, aber es gibt immer noch Raum. Und er sagt, geht hinaus und sucht noch mehr. Es ist geschehen. Es ist genomai. Es ist eben vollbracht. Es ist zustande gekommen. Wenn wir beten für den Willen Gottes, dann beten wir nicht einfach, dass er es offenbart und uns zeigt, sondern es ist damit verbunden, Herr, gib's, lass mich's erkennen, damit ich es auch tun kann. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist genau das Gegenteil von, Herr, zeig's mir, damit ich überlegen kann, ob ich's tun will. Wir oft wollen, dass Gottes Wille für unser Leben so läuft wie ein Film. Sag, okay, Herr, ich bin bereit, zeig mir deinen Willen. YouTube reinsuchen, Gottes Wille für Stan Shelton. Klick, oh, cool, 2 Minuten lang, gut. Dann setze ich mich hin, fängt an, wird geboren, 1972 in Wien, bla 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 bla, dann geht er nach Amerika, 1980, dann kommt er zurück, 2001, bla bla bla. Er hat Kinder, bla 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 bla. Und dann bis zum Ende. Dann stirbt er und ist beim Herrn. Ah, cool, okay, das finde ich nett, Herr, das finde ich nett. Okay, damit bin ich einverstanden. Ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Aber funktioniert das so? Nein, es ist so wie ein PowerPoint. Wisst ihr, was auf die nächste Folie ist? Ich zeige es euch auch nicht. Bis wir bereit sind dafür, okay? Ich zeige es nicht, weil wir wollen uns noch hier fokussieren. Und der Herr sagt, weißt du was? Hier ist mein Wille für dich heute. Bist du bereit, das zu tun? Reden wir über diese wichtige erste Schritte wieder. Bin ich bereit, Jesus als Vater, also als mein Herr anzunehmen, Gott zu meinem Vater zu machen? Bin ich bereit nachzuholen? Bin ich bereit zu sagen, Herr, was auch immer du willst, das will ich auch. Ich werde es nicht überlegen, ob es mir gefällt, sondern es ist mein höchstes Anliegen und Wunsch, deinen Willen zu tun. Das ist nicht zu streng, das ist nicht radikal, das ist ganz normale Nachfolgen, ganz normale Gehorsam. Gott hat schon bewiesen, dass er ein liebevoller, gnädiger Gott ist, dass er das Beste für uns vorhat und erfüllen wird und dass seine Gnade genug ist. Jesus hat das mehr als bewiesen am Kreuz. Warum halten wir zurück und sagen, nein, Herr, ich will meinen Weg gehen? Warum ist das? Na, das ist, weil in uns die Sünde wirklich stark ist. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann soll unser Wunsch und Bitte sein, dass das, was Gott will, auch durchgesetzt wird in meinem Leben. Ohne Wenn und Aber. Dein Wille geschehe. Der Herr Jesus ist für uns tatsächlich der beste Vorbild in diesem Bereich, wie wir schon erwähnt haben. Wir bevorzugen den Willen Gottes über unseren eigenen Willen und wir wollen, dass der Wille Gottes passiert mehr als das, was wir meinen zu wollen. Korrigiere du meine Wünsche, Herr. Ich habe für euch ein paar Bibelstellen. Und es gipfelt natürlich in einer Stelle, die wir sehr, sehr oft erwähnen. Aber fangen wir in Johannes Kapitel 4 und Vers 34 an. Der Sohn Gottes, wahrer Gott, wahrer Mensch, Jesus Christus. Ich habe es nicht auf dem PowerPoint. Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 und Vers 34. Und wer sich mit dem Johannesbrief schon, also Johannesevangelium auskennt, weiß schon sofort, Johannes 4, Samariterin. Okay, das ist die Samariterin. Die Jünger sind weg, sie holen was zu essen, die kommen zurück. Die Samariterin ist jetzt weg, die Jünger reden mit Jesus. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die. Was ist meine Speise? Das ist die. Den Willen dessen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Wow. Sein Werk vollbringe. Das ist, was mich ernährt. Das ist, wovon ich lebe, sozusagen. Ihr könnt euch erinnern an das, was Jesus sagte zum Teufel in der Wüste, als der Teufel ihn versucht hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich brauche viel mehr als nur Essen. Ich will das Wort Gottes, dass es mein Leben durchdringt und mein Leben leitet und lenkt. Johannes 5 und Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Spannende Aussage für Jesus, der wahrer Gott ist, wahrer Mensch. Und er sagt selbst, ich tue nichts. Ich kann nichts tun aus mir selbst. Das ist, was 1. Korinther 11 sagt, dass Jesus ist auch unter Autorität, unter der Autorität seines Vaters. Und er hat es mit Vollkommenheit auch gelebt. Es gab nicht, nein, ich esse meine Karotten nicht beim Herrn Jesus. Stell dir vor, wie das war, ihm als Kind zu haben. Also die Bibel schweigt über diese Jahre. Wir haben nur diese eine kurze Geschichte, wo er im Tempel bleibt und Fragen stellt und Maria und Josef suchen verzweifelt nach ihm. Aber stell dir vor, du hast ein Kind, stell dir vor, du hast einen Bruder, der alles immer richtig macht. Vollkommen perfekt. Also die Geschwister haben an ihn nicht geglaubt, bis nach seiner Auferstehung. Das sagt uns das Neue Testament. Die Geschwister Jesu haben ihn abgelehnt. Die haben sicherlich gesagt, boah, der Streber. Boah, der meint so gut zu sein. Der hat überhaupt keinen Verstand. Nein, er war nicht bereit, irgendwas zu tun, das sein Vater seinen Willen nicht entsprach. Übrigens, wenn du unter Druck kommst, weil du das tun willst, was den Herrn ehrt, hör nie auf deine Kritiker. Der Herr Jesus hat es nicht getan. Tu das auch nicht. Hör auf deinen Vater im Himmel. Darum geht es eigentlich. Johannes 5,30, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 38. Johannes 6 und Vers 38. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue. Deswegen bin ich nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist der Wille Gottes. Und Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, ich werde den Willen des Herrn durchsetzen, ich werde dafür sorgen, dass das passiert, dass jeder, der glaubt, auch errettet werden kann, ewiges Leben haben kann. Wie hat der Herr dafür gesorgt? Natürlich durch seinen Tod und Auferstehung. Ja, und dann schließt er dann im Vers 40 ab, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dein Reich komme, Herr. Mein Vater ist beim Herrn. Er wird eines Tages auferwecken. Deine gläubigen Geliebten, die verstorben sind, sie werden eines Tages wieder leben. Und wenn deine Geliebten noch nicht gläubig sind, setz alles darauf, ein Leben so zu führen, nach dem Willen Gottes, damit sie in deinem Leben, dein Leben anschauen können und riechen können, wie schön der Herr ist. Was für ein Segen. Johannes 9, Vers 30, da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Wer ist jetzt dieser Mensch? Der Blinder, ja, Der ist blind geboren, Jesus hat ihn geheilt, er kann jetzt sehen. Er hat noch nie in seinem Leben sehen können. Und wie ihr wisst, dieses Sehvermögen wiederherstellen war ein messianisches Zeichen. Wer das tun kann, ist der Messias. Und Jesus hat das wiederholt gemacht. Menschen, die blind waren, hat er geheilt. Und sie konnten sehen. Kein Arzt kann das heute tun. Ein Mensch, der blind geboren ist, ganz normale Sehvermögen zurückgeben. Dieser Mann wurde dann vor dem Juden gebracht und sie haben ihn dann ausgefragt und er antwortet jetzt und sagt, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er kommt oder woher er ist. Wo kommt Jesus her? Was für eine Person ist Jesus? Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, das ist, was Jesus ständig getan hat, und der blinde Mann sagt, das tut er, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, wenn er nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Und die Juden haben diesen Mann dann aus der Synagoge herausgeschmissen, weil er war nicht bereit, nach ihren Regeln zu handeln und zu leben. Und er sagt nur die Wahrheit. Wenn er nicht von Gott wäre, da hätte er keine Chance, mir die Augen zu öffnen. Er tut den Willen Gottes. Er hat Gottes Segen auf sein Leben. Und das sehen wir dann natürlich in der Stelle, die wir sehr, sehr oft zitieren, als selbst für uns eine wichtige Ermahnung. Es kommt wieder hier dieses Wort, geschehe. Es soll zustande kommen. Lukas 22, Vers 41, und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lukas 22, 41 bis 42. Herr, ist das der einzige Weg? Gibt es einen anderen Weg? Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann, Herr, ich verstehe, ich gehe, dein Wille geschehe. Es war nicht einfach für unseren Herrn Jesus zu folgen, aber er war bereit. Niemand sagt, dass es einfach ist, den Willen Gottes zu tun. Aber was wir sehr wohl sagen können, ist, die Gnade Gottes ist ausreichend dafür. Und Jesus geht voran. Jesus gibt die Kraft. Wenn du und ich, wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann merken wir, dass sein ganzes Leben tatsächlich davon motiviert war, sein Vater treu zu folgen und zu vertreten. Von Anfang an bis am Ende. Es drehte sich nicht um seinen Willen, sondern um den Willen des Vaters im Himmel. Denk darüber nach. Er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Damit hat er den Namen des Herrn, des Vaters geheiligt. Er verkündigt was, wenn er herumgeht? Er verkündigt das Reich Gottes. Er verherrlicht den Willen des Vaters, den Plan des Vaters, das Reich Gottes. Er verkündigt, dein Reich komme. Und was tut er dann? Er tat den Willen Gottes auch in Vollkommenheit, ohne Fehler, ohne Wenn und Aber. Hat alles, was der Vater ihm gegeben hat zu tun, 100% erfüllt. Und nur so durch diese Gehorsam, durch diese Sündlosigkeit des Herrn haben wir Hoffnung. Konnte er unser Mittler sein. Konnte er unser Stellvertreter sein. Jesus lebte das, was er von uns möchte. Er schaut, folge mir nach. Folge mir nach. So wenn wir aufrichtig beten auf diese Weise, was motiviert uns dazu? Ich möchte ein bisschen über unsere Motivation. Was sagt das eigentlich über uns aus? Der Herr ist, wir wissen, Gott ist unser Vater, er sitzt im Himmel und jetzt beten wir. Nicht nur dein Wille geschehe, sondern eben, dass sein Name soll geheiligt werden, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Was motiviert uns? Warum würden wir sowas beten? Was sagte Jesus, ist das größte und erste Gebot? Was sollen wir tun? Gott lieben. Gott lieben, mit alles, was wir haben. Dürfen wir ganz kurz hier stehen bleiben und einfach erkennen, So schaut wahre Liebe aus. Wenn ich meine Frau liebe und diese Liebe zeigen will, werde ich ständig Dinge tun, die für meine Frau anstößig sind? Egal, ob sie für mich ein Problem sind oder nicht. Werde ich das machen? Werde ich meine Frau ständig in eine Situation bringen, die ihr Schwierigkeiten bereitet, wo sie sich nicht wohlfühlt, wo sie denkt, was? Er weiß, dass das für mich ein Problem ist und er macht das immer wieder. Wird die Frau meinen, mein Mann liebt mich so heiß. Liebe Frauen, wenn wir unsere Männer lieben, werden die Frauen der Männer ständig nur kritisieren, ständig nur Probleme machen, ständig nur sagen, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch und nicht bereit sein, auf das, was gut ist, in unseren Männern zu schauen? Es gibt sicher irgendwas da. Wenn Grace lang genug sucht, findet sie bei mir genauso irgendwas. Weißt du, das ist, was tut Liebe? Liebe schaut nicht auf sich, oder? Und da sehen wir wieder, es ist so leicht zu sagen, ja, ich habe dich eh lieb, aber sind wir bereit, das auch wirklich in der Tat umzusetzen? Wenn wir sagen, dass wir Gott lieb haben, dann stellen wir nicht die Frage, gib mir, was ich will. Seht ihr auch, dass erst nachher dann diese Bitte kommt, gib mir mein tägliches Brot? Damit fängt es nicht an. Wenn wir nicht mit diesen drei Anfangsfacetten beginnen, dann bei der dritten Bitte oder vierten Bitte meine ich, dann tun wir meistens das, was in Jakobus Brief steht. Wir bitten einfach um das, was wir wollen, damit wir es in unserer Begierden konsumieren können. Dreht sich um mich. Gib mir das, ich will das. Okay. Und weißt du, was einer der schlimmsten Gerichte Gottes ist für uns manchmal, wenn wir darauf bestehen, etwas von ihm zu bekommen, das nicht sein Willen ist? Weißt du, was einer der schlimmsten Gerichte ist? Da gibt es, er lässt zu, dass wir das bekommen. Sagt, du meinst, das brauchst du mehr als mich? Okay. Und was entsteht daraus? Segen? Nein. Wir können froh sein, dass Gott immer unsere Gebete erhört und manchmal seine Antwort ist nein. Nur weil er nicht immer ja sagt, heißt nicht, dass er unsere Gebete nicht erhört hat. Manchmal sagt er nein, das bekommst du nicht. Manchmal sagt er doch, aber noch nicht. Und dann manchmal sagt er natürlich, gerne, ja, komm her, ich gebe dir in der Fülle. Und Vertrauen und Liebe ist bereit, Gott zu vertrauen und zu lieben. Zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, auch nicht mein Timing, dein Timing, Herr. Wenn du meinst, ich bin bereit dafür, dann gib's mir erst und keine Sekunde davor. Wirk du in meinem Leben. Es ist ein Ausdruck der praktischen Liebe. Liebe will lieber den Willen des anderen tun als den eigenen Willen. Und Liebe gibt gerne und will nicht wegnehmen. Liebe sucht nicht das Ihre, sagt 1. Korinther 13. Liebe Geschwister, da merken wir, oder? Das geht aufs Herz. Wenn ich sage, Herr, nicht mein Wille, sondern dein geschehe, oder Herr, dein Wille soll geschehen, im Himmel, auf Erden, so wie im Himmel. So wie im Himmel wird der Wille Gottes nicht in Frage gestellt, es wird in Vollkommenheit ausgeführt. Punkt. Haben wir in den vergangenen Wochen betrachtet. Genauso soll es in meinem Leben sein. Und dann zweitens, interessanterweise, der Herr Jesus sagt, wir sollen dafür bitten. Es ist sein Wunsch, dass wir beten dafür. Diese Bitte gibt zu, dass wir Menschen eine echte persönliche Verantwortung haben, auf den Willen Gottes gehorsam zu reagieren. Es gibt Leute, die irrtümlicherweise behaupten, Gott definiert oder schon bestimmt alles in dieser Welt. Sie sagen eigentlich, dass der Mensch überhaupt keinen echten Willen hat und der kann sich nur entscheiden in einer gewissen Richtung. Gott sagt uns, dass wir sehr wohl fähig sind, Entscheidungen zu treffen für den Herrn. Wenn du das Neue Testament, also schon nicht nur das Neue Testament, das gesamte Bibel, fängt mit Garten Eden an und geht durch, es ist ein Buch der Entscheidungen. Adam und Eva, eine Entscheidung. Kain eine Entscheidung. Gott spricht direkt mit Kain. Weißt du, wenn du Gutes tust, ist Segen damit verbunden. Lass nicht zu, dass die Sünde über dich herrscht. Was tut Kain? Er hat die Worte Gottes gehört. Was hat er damit gemacht? Er hat sich dagegen entschieden, hat seinen Bruder umgebracht. Abel, der erste Mensch, der geboren wurde, ist dann gleich auch der erste Mörder geworden. Und du merkst, quer durch die Bibel, eine Entscheidung nach dem anderen wird von Menschen verlangt. Und der Mensch wird dazu aufgerufen, das Wort zu glauben und nach dem Wort Gottes zu handeln. Die Kraft für diese Entscheidung, das lebendige Wort Gottes, ist das, was notwendig ist, damit wir tatsächlich folgen können. Deswegen sagt Jesus durch Paulus, das Wort Christi soll reichlich in uns wohnen. Volle Entscheidungen. Du und ich haben eine echte Verantwortung, diese Entscheidungen zu treffen. Anhand von dem lebendigen, wahren Wort, das in uns wirkt. Betrachten wir hier bitte eine Warnung. Wenn Jesus sagt, betet dafür, dann ist es nicht alles schon vorherbestimmt. Das ist etwas, wofür wir beten sollen und bitten, lass es in meinem Leben zustande kommen. Herr, es gibt eine Gefahr in dieser Welt und wie ich mich entscheide in diesem geistlichen Kampf, macht sehr, sehr viel aus. Extrem viel aus. Es gibt keine vorherbestimmte Richtung, insofern dass dein Leben schon von Geburt bis zu deinem Tod von Gott alles vorbestimmt wurde und du bist einfach ein passiver Beobachter. Nein. Das siehst du nirgendwo in der Schrift. Du hast die Verantwortung, auf das Wort Gottes zu hören und zuzulassen, dass das Wort in deinem Leben wirkt. Bete dafür, dass die Gnade Gottes in deinem Leben und in dieser Welt wirklich wirkt. Du hast eine echte Verantwortung. Wie diese Bitte zeigt, dass wir verstehen, dass Gott als souveräner Herrscher heißt nicht, dass er alles bestimmt. Weißt du, es gibt Leute, die wirklich so verkehrt denken. Sie sagen, wenn Gott nicht alles bestimmt, dann ist er überhaupt nicht souverän. Die Antwort auf so eine wirklich daneben stehende Aussage ist, wie definierst du souverän? Das ist nicht souverän, das ist deterministisch. Das ist so wie ein Diktator. Echt? Souverän heißt, der letzte Rechenschaft. Alle werden vor Gott Rechenschaft ablegen. Niemand wird von ihm entkommen. Er ist der König. Es gibt überhaupt keinen König in der Geschichte der Welt, der so eine Art Souveränität ausgeübt hat. Jede kleine Entscheidung alle Menschen in seinem Reich bestimmt hat. Ist das Souveränität? Nein. Aber wer hat das letzte Wort? Wer hat die höchste Autorität? Der König. Gott hat uns einen echten Willen gegeben und niemand wird seinem Gericht entkommen. Punkt. Aber in dieser Zeit, er ist so stark und so groß und so mächtig. Du kannst dein Leben, ich kann mein Leben versauen mit meinen schlechten, sündhaften Entscheidungen. Und er wird trotzdem schauen, durch die Vielfalt der möglichen Entscheidungsmöglichkeiten, die es gibt, er wird dafür schauen, dass sein Plan doch in Erfüllung geht. Das ist viel mächtiger, viel, viel mächtiger als ein Gott, der alles vorher bestimmt hat und wir sind nur passive Mitspieler. Kein Mensch wird eines Tages vor Gott stehen können und sagen, ich konnte eh nichts anders. Kein Mensch. Und deswegen sagt Jesus am Ende seiner Bergpredigt, der weise Mann hört sein Wort und tut es. Na, wer entscheidet das? Gott? Na, Gott ruft uns dazu auf. Er sagt, bete dafür, dass du meinen Willen tust und ich gebe dir meine Gnade, aber wer muss sich entscheiden, das Wort Jesu zu hören und das Wort Jesu auch zu tun, um weise zu sein? Wer tut das? Wir durch seine Gnade. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes durch mich. So, wer hat es getan? Gott oder Paulus? Und die Antwort ist ja. Gott und Paulus. So, Wir können damit ohne Problem leben. Das ist, wie es funktioniert. Und du darfst nie sagen, ich kann nicht. Wenn du das sagst, versteh, das ist eine Geheimsprache für ich will nicht. Ich will nicht. Okay? Ich will nicht. So lasst, wir sind selbst oft in der Situation, dass wir meinen, besser zu wissen als Gott. Aber so ist es nicht. Er hat uns alles gegeben. Wir dürfen ihm vertrauen und sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht mein. Die Liebe motiviert uns dazu, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Pass auf, wenn du dafür betest, pass auf, dass du kein Heuchler bist. Herr, dein Wille geschehe. Allerdings in diesem einen Bereich mein Wille, bitte. Und so, wie ich das will. Pass auf, pass auf. Jesus sagte, nicht mein Wille geschehe, sondern deine. Und er ging ans Kreuz. Und was ist danach dann? Die Auferstehung. Wo sitzt Jesus heute? Zur Rechten des Vaters. Wo wirst du eines Tages sein, wenn du mit voller Freude und mit voller Hingabe und Liebe den Herrn Jesus annimmst und mit ihm dein Leben angehst, mit den Höhen und Tiefen? Du wirst dich immer wieder entschuldigen müssen, bereinigen lassen müssen. Du stehst wieder auf und gehst weiter. Wo wirst du sein eines Tages? Jeder, der an mich glaubt, wird ewiges Leben haben und ich werde ihm am letzten Tag auferwecken. Wo wirst du sein? Du wirst mit Jesus sein. Boah, was für eine Herrlichkeit. Unser Bitten im Gebet sind, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unsere Richtung zum Herrn. Wenn das nicht stimmt, was danach kommt, wird mächtig schiefgehen. Das wird mächtig schiefgehen. Und dann werden wir sagen, gib mir, was ich will und meine Schulden, dass die anderen sind schuld, vergeben kann ich nicht. Weißt du, du weißt nicht, wie schlimm die sind. Und ich habe keine, ich kann die nicht vergeben. Du musst das halt einsehen. Und dann wird es auch sein eben, hey, Versuchung, naja, ich werde jetzt selbst entscheiden, welche Versuchungen wirklich schlimm sind und welche gut sind. Und gib mir das, was mir gefällt und lass mir eben das, was mir nicht gefällt, davonkommen. Da ist Gott nicht im Mittelpunkt. Liebe Geschwister, erkennst du, dass in diese Aussagen, diese erste drei, Individualismus, Egoismus und Relativismus, voll und ganz zerstört wird? Es dreht sich nicht um dich. Die Wahrheit ist nicht relativ. Es dreht sich wirklich um die Wahrheit Gottes, das absolut ist. Und er will, dass du nicht deinen Weg gehst, sondern seinen. Da siehst du gleich, die Weisheit dieser Welt wird voll und ganz vernichtet. In diese kurzen drei Aussagen. Gott sagt, bete dafür. Bist du bereit, Gott die Autorität über dein Leben zu geben? Und sogar dafür zu beten, dass sein Wille in deinem Leben geschehen soll. Sein Name soll geheiligt werden. Sein Reich soll kommen. Sein Wille soll in meinem Leben geschehen, in der Fülle. Herr, nimm alles weg. Bete dafür. Glaube an Jesus. Werde sein Nachfolger. Und wenn du schon an ihn glaubst und schon nachfolgst, erkenne, was für eine Freude es ist, diese Freiheit in Christus zu haben. Paulus definiert Glaubensgehorsam als wahre Freiheit. Es ist die Freiheit, das zu tun, wozu du und ich geschaffen worden sind. Und die Sünde versklavt uns und zieht uns davon weg und will unser Leben zerstören. Möge der Herr uns helfen, genau dieser innerliche Wunsch und Gebet nicht nur zu sagen. Das Vaterunser wird so oft gebetet. Und leider, wenn man daran denkt, wie viele Menschen beten das und haben nicht mal den geringsten Wunsch oder Interesse daran, tatsächlich den Willen Gottes zu tun. Aber sie beten das ab, einfach als irgendeine ritualistische, fromme Tätigkeit. Möge der Herr uns helfen, das wirklich vom Herzen her zu